David Brooks, Das soziale Tier. Ein neues Menschenbild zeigt, wie Gefühle, Beziehungen und Intuitionen unser Leben formen. Wir leben in einer sehr vernünftigen Welt. In Unternehmen, Politik, ja sogar zwischenmenschlichen Beziehungen, überall werden Pro und Contra abgewogen, Eventualitäten durchgerechnet, Risiken abgewogen. Und das alles nur, um am Ende bei einer möglichst rationalen Entscheidung zu landen. Und wenn wir Pech haben, bringt uns diese Entscheidung am Ende gar nicht weiter. Denn wir überschätzen notorisch unsere rationalen Fähigkeiten und lassen außer Acht, dass wir keine emotionsbefreiten Entscheidungsroboter, sondern eben Gefühlsmenschen sind. Diese Blinks zu Das soziale Tier zeigen dir, dass Entscheidungen in unserem Unbewussten schon lange getroffen sind, bevor sie von uns rational durchdacht werden, und dass wir uns also von Gefühlen und Stimmungen gar nicht befreien können. Und der Mensch ist nicht nur ein emotionsgesteuertes, sondern auch zutiefst soziales Wesen. Was wir heute brauchen, ist mehr emotionales Miteinander und weniger rationales Gegeneinander. Blink Nummer 1. Wie und warum wir unsere Partner auswählen, ist uns meistens gar nicht bewusst. Jeder von uns könnte sicher eine ganze Liste mit Eigenschaften bezüglich Charakter und Aussehens seines Traumpartners erstellen. In der Realität verlieben wir uns dann aber doch unsterblich in den Mann, der eigentlich zu klein ist, oder die Frau, die irgendwie doch nicht naturblond ist. Woher kommt dieser Unterschied? Tatsächlich hat unsere Partnerwahl wenig mit bewussten oder gar rationalen Entscheidungen zu tun. Wir bevorzugen etwa unbewusst Personen, die uns irgendwie ähnlich sind. So scheinen uns Menschen attraktiver, wenn ihre Gesichtszüge unseren eigenen ähneln, zum Beispiel in der Größe unserer Nase oder dem Abstand zwischen unseren Augen. Doch nicht nur Aussehen, sondern auch Bildung und sozioökonomischer Hintergrund haben einen Einfluss bei unserer Partnerwahl. So fand zum Beispiel eine amerikanische Studie in den 50er Jahren heraus, dass die Hälfte aller Paare, die im Bundesstaat Ohio heirateten, aus derselben oder einer ähnlichen Nachbarschaft stammten. 37% lebten sogar nur wenige Straßen voneinander entfernt. Zum anderen beurteilen wir häufig ganz bestimmte körperliche Merkmale als attraktiv. Heterosexuelle Frauen scheinen dabei vor allem große und ältere Männer mit symmetrischen Gesichtszügen zu bevorzugen. Wissenschaftler um den schottischen Psychologen Peter Carroll fanden zudem heraus, dass Männer mit großen Pupillen eine besondere Anziehungskraft haben. Auch beim weiblichen Geschlecht spielt ein symmetrisches Gesicht eine große Rolle und natürlich, ganz klar, volle Lippen, eine gesunde Haut sowie volles Haar. Eine riesige Studie des amerikanischen Psychologen David Buss ergab außerdem, dass, egal wo auf der Welt, das richtige Taille-Hüft-Verhältnis, THV, der entscheidende Faktor für Attraktivität ist. So gilt ein THV, der sich aus dem Taillenumfang geteilt durch den Hüftumfang berechnet, von 0,7 als optimal und wird stets als äußerst attraktiv beurteilt. Was wir als schön und attraktiv empfinden, ist also gar nicht so rational, wie wir es manchmal gern hätten. Aber unsere Entscheidungen sind doch sicher besser begründbar, oder? Blink Nummer 2. Unsere Entscheidungen sind maßgeblich durch unsere gedanklichen Assoziationen und den Kontext geprägt. Wir behaupten gern, dass wir unser Verhalten kontrollieren und steuern können. Wir ärgern oder freuen uns, weil wir das wollen und kaufen bestimmte Sachen, weil wir sie brauchen und sie vielleicht auch günstig sind. Studien und Experimente malen da leider ein anderes Bild. Schon kleine Dinge wie ein Wort oder eine Geste können unser Verhalten unbewusst beeinflussen. Häufig findet dieser Einfluss über Assoziationen statt, die sich in unserem Gehirn abspielen, ohne dass wir es merken. Beispielsweise wurden in einer Studie Probanden aufgefordert, nacheinander die Wörter Bingo, Florida und altertümlich zu lesen. Dabei entstand bei den Teilnehmern unbewusst eine Assoziation zum Ältersein. Und dieser Gedanke wirkte sich messbar auf ihr Verhalten aus. Als die Probanden nach dem Experiment den Raum verließen, gingen sie deutlich langsamer, als sie hereingekommen waren. Ein anderer signifikanter Einflussfaktor ist der Kontext, in dem uns eine Sache begegnet. Mal ehrlich, wo würden wir den guten 2012er Merlot für 25 Euro eher kaufen? Im Supermarkt, wo er neben Weinen für 4 bis 5 Euro steht oder im Weingeschäft, wo er uns neben Weinen für über 100 Euro wie ein Schnäppchen erscheint. Wie ein Produkt dargestellt wird, beeinflusst unser Kaufverhalten also maßgeblich. Wir kennen das zum Beispiel auch bei Operationen. Wir würden uns sicherlich eher für einen riskanten Eingriff entscheiden, wenn unser Arzt betont, dass die Erfolgsrate bei 85% liegt und nicht, dass die OP leider bei 15% der Eingriffe scheitert. Wie wir eine Situation einschätzen und eine Entscheidung treffen, wird also stark von externen Faktoren beeinflusst. Und das, obwohl unser rationales Wesen doch wissen sollte, dass sich Verkaufspreise oder Wahrscheinlichkeiten nicht automatisch entsprechend ihrer Umgebung ändern. Blink Nummer 3. Hungergefühle und selbst das Wetter beeinflussen unsere Urteile. Sicherlich hast du schon einmal von dem Sprichwort gehört, Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Dinge. Auch unser Urteilsvermögen scheint stark von unserer persönlichen Gefühlslage beeinflusst zu sein und davon sind selbst richterliche Urteile nicht ausgenommen. So fanden Forscher heraus, dass wir Situationen anders beurteilen, wenn wir gerade hungrig sind. Erschreckenderweise macht dieses Ergebnis nicht einmal vor Richtern Halt, von denen wir ja ein höchst rationales und objektives Verhalten erwarten. Das Team um den israelischen Psychologen Shai Danziger von der Ben-Gurion-Universität verfolgte viele Gerichtsfälle und wertete das Verhalten der Richter in Bezug auf verschiedene externe Faktoren aus, die nichts mit den eigentlichen Fällen zu tun hatten. Die Ergebnisse waren leider gar nicht so rational. Nach dem Essen waren die Richter milder in ihren Urteilssprüchen und bewilligten doppelt so viele Anträge auf Bewährung. Je hungriger die Richter wurden, desto härter waren ihre Urteile und die Chance auf einen erfolgreichen Antrag ging vor dem Essen gegen Null. Neben dem Essen scheint auch das Wetter einen entscheidenden Einfluss auf unsere Urteile zu haben. Wissenschaftler befragten Menschen, wie zufrieden und glücklich sie in ihrem Leben seien. Es mag zu einfach klingen, doch wenn an diesem Tag die Sonne schien, sah das ganze Leben einfach rosiger aus, als wenn der Himmel voller grauer Wolken war. Wie wir eine Situation beurteilen, hängt also stark von unserer Gefühlslage in diesem Moment ab und kann sich ganz schnell ändern. Wie aber sieht es mit moralischen Entscheidungen aus? Die werden doch hoffentlich mit mehr Vernunft gefällt. Blink Nummer 4. Ob unsere Moral vernunfts- oder gefühlsgeleitet ist, bleibt bis heute ungeklärt. Gerechtigkeit kann man nicht messen, sondern eigentlich nur fühlen. Deshalb ist auch so häufig vom Gerechtigkeitsgefühl die Rede. Doch woher kommt dieses Gefühl eigentlich, das die Grundlage unserer Moral bildet? Ist es rational begründbares Verhalten oder menschliche Intuition? Tatsächlich gibt es darauf gar keine so klare Antwort. Immerhin diskutieren Philosophen diese Frage seit Jahrtausenden. Die Verfechter des moralischen Rationalismus, dazu gehörten unter anderem bereits Platon und Kant, sind sich sicher, dass wir moralische Entscheidungen aufgrund universeller, vernunftsgeleiteter Prinzipien treffen. Solche Prinzipien sind zum Beispiel der Imperativ des Nichttötens oder Kants kategorischer Imperativ, immer so zu handeln, dass jede Handlung stets zur allgemeingültigen Maxime werden könnte. Folglich ergibt sich daraus ein ständiger Kampf zwischen unseren eigenen, instinktbasierten Interessen auf der einen und moralischen Prinzipien auf der anderen Seite. Wollen wir uns moralisch korrekt verhalten, muss unser Verstand die Instinkte unterdrücken, die uns unser Unbewusstes immer wieder sendet. Wenn es zum Beispiel in unserer Beziehung gerade nicht so gut läuft und wir genau in diesem Moment jemanden Interessantes kennenlernen, werden uns unsere Instinkte vermutlich dazu drängen, mit der Person auszugehen. Genau hier sollte sich unsere Vernunft einschalten, die uns daran erinnert, dass es moralisch falsch ist, unseren Partner zu betrügen. Warum genau passiert diese Situation dennoch so häufig? Nun, die Gegner des moralischen Rationalismus meinen, dass unser moralisches Urteilsvermögen auf Intuition basiert. Sie argumentieren, dass jeder von uns eine Art moralischen Sinn besitzt, denn häufig treffen wir uneigennützige Entscheidungen, die rational gar nicht erklärbar sind. Der Konflikt bestehe dabei nicht zwischen Gefühl und Vernunft, sondern zwischen egoistischen Bedürfnissen und dem moralischen Instinkt. Der sagt uns, dass manche Dinge sich einfach so richtiger und gerechter anfühlen. Wenn wir zum Beispiel mit der netten Person ausgehen, obwohl wir in einer Beziehung sind, fühlen wir uns wahrscheinlich von vornherein schuldig, sogar bevor wir diese Entscheidung mit moralischen Prinzipien abgeglichen haben. Unser innerer moralischer Kompass weiß einfach, dass es falsch wäre. Blink Nummer 5. Bei unseren moralischen Urteilen kommt es mehr auf das Bauchgefühl als auf die Vernunft an. Während wir also nur schwer sagen können, wie viel der Verstand und der eigene Wille bei unseren moralischen Entscheidungen mitspielen, gibt es einige Belege für die große Rolle der Intuition bei unseren Entscheidungsprozessen. In einer Studie am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik lasen die Forscher den Teilnehmern Aussagen vor, die Themen wie Abtreibung oder Euthanasie moralisch beurteilten. Eine Auswertung der Hirnströme der Probanden ergab, dass diese bereits 200 bis 250 Millisekunden nach der Aussage mit einem Gefühl darauf reagierten, lange also bevor ihr Bewusstsein die Zeit gehabt hätte, sich über das Gehörte eine Meinung zu bilden. Dass ein moralisch richtiges Verhalten zudem irgendwie angeboren zu sein scheint, konnte ein anderes Experiment beweisen. Wissenschaftler zeigten 6 Monate alten Babys Filme, in denen eine Puppe versuchte, einen Hügel hinaufzuklettern. Eine zweite Puppe wollte der ersten helfen, während eine dritte Puppe die erste am Klettern hindern wollte. Als die Babys sich nach dem Film die zweite oder dritte Puppe aussuchen durften, nahmen alle lieber die zweite, also die gute und helfende Puppe. Unsere Gefühle scheinen uns also schon lange vor unserem Verstand sagen zu können, was richtig und was falsch ist. Sie sind der perfekte Partner für die Entscheidungsfindung. Warum gelten dann eigentlich immer noch Menschen als vorbildhaft, die ihre Entscheidungen immer objektiv und rational treffen? Wie wir im nächsten Blink sehen werden, sind gute Entscheidungen ohne Gefühlsbeteiligung gar nicht möglich. Blink Nummer 6. Rationale Entscheidungen sind ohne Gefühle nicht möglich. Kluge Entscheidungen werden von Menschen getroffen, die sich nicht von ihren Gefühlen leiten lassen. Richtig? Nein. Menschen ohne Gefühle treffen keine superrationalen Entscheidungen. Sie treffen in der Regel gar keine. Und das ist sogar bewiesen. Der berühmte portugiesische Neurowissenschaftler Antonio Damasio untersucht das Entscheidungsverhalten von Menschen, deren Gehirnareale für Empfindungen und Gefühle durch einen Schlaganfall, Tumor oder Unfall zerstört wurden. Er fand heraus, dass die Patienten oftmals gar nicht in der Lage waren, überhaupt noch Entscheidungen zu treffen, nicht einmal, wo sie gerne Mittag essen würden. Und wenn sie sich doch zu einer Entscheidung durchgerungen haben, waren es meist ziemlich schlechte. Unsere Gefühle spielen also eine entscheidende Rolle bei unseren Entscheidungen und helfen uns abzuschätzen, welchen Effekt eine bestimmte Wahl haben wird. Denken wir beispielsweise an Extremsportarten wie Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen. Unser Körper reagiert darauf mit einem Gefühl von Panik und Angst, und das ist auch gut so. Denn dieses Gefühl lässt uns an die möglichen Gefahren unserer Handlung denken und bewahrt uns so vor einem größeren Schaden. Die Patienten des Neurowissenschaftlers Damasio hingegen kennen diese Gefühle nicht und können daher auch nicht einschätzen, welche Konsequenzen eine bestimmte Entscheidung für sie haben wird. Ein Sprung aus dem Flugzeug fühlt sich für sie nicht viel anders an als ein Spaziergang im Park. Wir haben gesehen, dass wir also viel irrationaler handeln, als wir denken und möchten, und dass das auch gut so ist. Unser Unbewusstes kann Entscheidungen hunderte Male schneller und besser treffen und hilft uns so in der komplexen Welt zurechtzukommen. Blink Nummer 7. Der Mensch ist ein soziales Tier und passt sich unbewusst der Gruppe an. Schon Robinson Crusoe musste es am eigenen Leib erfahren. Menschen sind nicht dafür gemacht, allein zu leben. Wir wollen und müssen mit anderen interagieren, um zu existieren. Bereits als Baby lernen wir durch die Interaktion mit unseren Eltern, dass wir Reaktionen auslösen können. Lacht das Baby, lachen die Eltern. Macht die Mutter ein bestimmtes Geräusch, versucht auch das Baby, das Geräusch zu imitieren. Dieses Verhalten setzt sich fest und wir können es auch im Erwachsenenleben noch häufig an uns selbst und unserer Umgebung beobachten. Sehen wir zum Beispiel jemanden gähnen oder lächeln, machen wir was? Genau, auch gähnen oder zurücklächeln. Dieser Mechanismus basiert auf sogenannten Spiegelneuronen, die unserem Gehirn praktisch vorgaukeln, dass wir die Aktion durchführen, wenn wir sie bei jemand anderem beobachten. Diese Neuronengruppen ermöglichen es uns auch, in einer Gesellschaft gut zu funktionieren und unser Verhalten an unsere Umgebung anzupassen. Lächelt uns zum Beispiel jemand an, fühlen wir uns glücklicher, weil die Spiegelneuronen sofort ein Lächeln simulieren. Manchmal aber passen wir uns selbst dann Gruppen an, wenn es gegen jede Logik ist. In einem berühmten Experiment zu gruppenkonformem Verhalten zeigte der Psychologe Solomon Asch den Probanden drei Linien von offensichtlich unterschiedlicher Länge. Dabei war der Proband umringt von lauter Eingeweihten, die von den Forschern angewiesen wurden, darauf zu bestehen, dass alle Linien die gleiche Länge hätten. Die Probanden waren also die einzigen in der Gruppe, die der Meinung waren, dass die Linien unterschiedlich lang sind. Aber haben sie diese Meinung auch als Einzelkämpfer vertreten? Nein. Satte 70% haben sich still und heimlich der Gruppenmeinung angepasst. Sie trauten sich also nicht, gegen den Strom zu schwimmen. Der unbewusste Teil unseres Gehirns passt sich also beständig der Norm an, damit wir als soziale Wesen funktionieren können. Auch unsere moralische Intuition, die wir in den vorherigen Blinks kennengelernt haben, ist durch die Normen einer Gruppe geprägt. Blink Nummer 8. Intelligente Menschen sind nicht automatisch erfolgreicher oder glücklicher. Menschen mit einem hohen IQ haben es in der Schule oft leichter. Aber führt das auch zu mehr Erfolg in anderen Bereichen des Lebens? Viele Studien haben gezeigt, dass ein hoher IQ nicht automatisch zu einem glücklicheren oder erfolgreicheren Leben führt. Denn dafür benötigen wir vor allem soziale Intelligenz, also Dinge wie Empathie, Einverständnis und Willenskraft. Und auch wenn es schwer zu messen ist, die Herausgeber des Cambridge Handbook of Intelligence schlussfolgern sogar, dass der IQ nicht mehr als 20% für den persönlichen Erfolg im Leben ausmacht. Und nicht nur persönlich, sondern auch karrieremäßig ist hohe Intelligenz kein Garant für eine rosige Zukunft. Forscher um den Psychologen Richard K. Wagner fanden heraus, dass Menschen mit einem IQ von über 120 keinen großen Karrierevorteil gegenüber Personen mit einem durchschnittlichen IQ haben. Und der berühmte amerikanische Psychologe Louis Terman bewies, dass Intelligenz allein nicht ausreicht, um den ganz großen Erfolg zu haben. Über viele Jahre hinweg verfolgte er den Lebensweg von Schülern, die alle einen überdurchschnittlichen IQ hatten. Während die meisten von ihnen gute Anwälte, Ärzte und Architekten wurden, gewann keiner herausragende Preise oder machte bahnbrechende wissenschaftliche Entdeckungen. Die machten tatsächlich zwei Jungen, die zu Beginn der Studie aufgrund eines zu niedrigen IQs ausgeschlossen worden waren. Beide wurden erfolgreiche Wissenschaftler und bekamen sogar den Nobelpreis verliehen. Wenn also eine hohe Intelligenz nicht ausreicht, um erfolgreich zu sein, was braucht man dann? Blink Nummer 9. Erfolg hängt davon ab, wie sensibel und selbstbeherrscht man ist. Wenn wir das Verhalten von Kindern beobachten, fällt uns schnell auf, dass manche viel sensibler reagieren als andere. Wissenschaftler glauben, dass darin einer der Schlüsselfaktoren zu einem erfolgreichen Leben liegt. Der Psychologe Jerome Kagan verglich das Verhalten von 500 Neugeborenen, als sie mit verschiedenen Stimuli konfrontiert wurden. 20% der Babys ließen sich leichter erschrecken als die anderen. Sobald sie etwas Unbekanntes sahen, schlug ihr Herz schneller und sie fingen leichter an zu weinen. Von den anderen Babys reagierten 40% genau gegenteilig. Egal welcher Stimulus ihnen gezeigt wurde, sie blieben völlig unbeeindruckt. Im weiteren Entwicklungsverlauf konnten die Forscher feststellen, dass die sensiblen Kinder im richtigen Umfeld zu herausragenden Persönlichkeiten heranwuchsen. Allerdings waren sie auch viel empfindlicher für ungünstige Bedingungen und entwickelten im Erwachsenenalter häufig Angstgefühle und stressbezogene Erkrankungen. Die weniger sensiblen Kinder hingegen waren weniger von ihrem Umfeld beeinflusst und wurden zu mutigen und aufgeschlossenen Menschen. Ein weiterer Faktor, der für den Lebensweg entscheidend zu sein scheint, ist die Selbstbeherrschung. Das Forschungsteam um den Psychologen Walter Michel konnte zeigen, dass das Maß an Selbstbeherrschung von Kindern ein guter Prädiktor für ihren späteren Erfolg ist. In einem Experiment gab er vierjährigen Kindern die Aufgabe, für 20 Minuten vor einem Marshmallow zu sitzen, ohne ihn aufzuessen. Die Kinder, die es schafften, diese 20 Minuten auszuharren, hatten später bessere Schulnoten und ein höheres Einkommen als die Kinder, die den Marshmallow gegessen hatten. Und die waren später sogar anfälliger für Alkohol- und Drogenprobleme. Sensibilität und Selbstbeherrschung scheinen also zwei der Schlüsselfaktoren für ein erfolgreiches Leben zu sein. Das Gute daran ist, dass sich diese beiden Eigenschaften trainieren lassen, unabhängig davon, wie viel von ihnen uns bereits in die Wiege gelegt wurde. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch »Das soziale Tier« von David Brooks angehört hast. Die Kernaussage dieses Buches ist: Der Rationalismus hat Unrecht. Unsere Entscheidungen und Urteile basieren nicht auf purer Vernunft, sondern sind maßgeblich von unserem Unbewussten beeinflusst. Menschen sind soziale Wesen, die miteinander agieren wollen und müssen, nicht die autonomen Wesen, die uns die Vernunft vorschreibt. Gefällt dir, was du liest? Uns ist wichtig, dass du Spaß an den Blinks hast und viel daraus lernst. Haben wir das geschafft? Schreib uns gerne an remember@blinkist.com mit dem Betreff »Das soziale Tier«.